Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung.
Eine aktuelle Folge von Vertuschen beenden. Wir hatten in der letzten Woche die Frühjahrssynode in der Landeskirche Hannovers, der größten Landeskirche in Deutschland. Und das war für uns eine ganz wichtige Synode, denn wir hatten bei der letzten Synode im Herbst kein Rederecht bekommen, aber trotzdem einige Eingaben eingegeben und wir wollten mal gucken, was daraus geworden ist. Wie hast du denn die Synode erlebt, Katharina?
Ich habe das ja auf YouTube verfolgt. Ich konnte allerdings das gar nicht live verfolgen oder nicht die ganze Zeit live verfolgen, weil ich noch einen sehr wichtigen anderen Termin hatte. Und eigentlich musste ich gehen, als es gerade spannend wurde. Das fand ich ein bisschen schade, aber du warst ja die ganze Zeit live dabei und ich habe natürlich auch danach mir das alles nochmal angeguckt. Und wenn ich so den Gesamteindruck sagen kann, also da muss ich sagen, ich bin weggegangen, nachdem gerade die Stimmen der Betroffenen vorgelesen wurden das erste Mal von Frau Kowalski und Herrn Janz mit TZ. Und da habe ich gedacht, wow, jetzt geht das hier ab, weil das war so vernichtend, was die Betroffenen gesagt haben. Das war wirklich so krass. Und da habe ich gedacht, wow, ich muss jetzt leider los, aber wenn ich wiederkomme, dann hat sich da eine richtig lebendige Diskussion entsponnen und die Synodalen sagen, hey Leute, so geht es echt nicht mehr weiter. Was haben wir hier für eine Führung im Landeskirchenamt, die es immer noch nicht hingekriegt haben? Mit dem Gefühl bin ich hier von zu Hause zu meinem Termin geradelt.
Frau Kowalski und Herr Janz, das waren die sogenannten Anwälte des Publikums. Es gab, ich glaube, 3 Wochen eine Vorveranstaltung mit ein paar Betroffenen. Wir waren ja auch dabei, wo die Frau Kowalski vorgestellt wurde als Anwältin des Publikums. Da gab es ein bisschen Kritik, weil viele gesagt haben, na, gute Frau, kompetente Frau, aber arbeitet bei der Diakonie, ist vielleicht ein bisschen kirchennah. Und da hat man uns erklärt, egal. Und genau letzte Woche, wo wir ja auch in unserem Podcast Kritik genau daran geübt haben, an dem Abend habe ich eine Mail bekommen, es gibt noch einen zweiten Anwalt des Publikums, Herr Janz. Hier ist seine E-Mail-Adresse.
Genau, nochmal, also wir reden ja auch manchmal über Nancy Janz, werden wir auch tun im Kontext dieser Landessynode. Das ist Nancy Janz, eine der 2 SprecherInnen der Betroffenen im Beteiligungsforum. Und das ist Herr Janz. Und ich werde einfach sagen, Herr Janz mit TZ, weil Nancy Janz wird ohne T geschrieben. Um das so ein bisschen klar zu machen, zufällige Namensgleichheit klingt gleich, ist aber nicht die gleiche Person.
Die Synode ging über mehrere Tage und der Freitag war der Themenschwerpunkt-Tag sexualisierte Gewalt, so hieß es jedenfalls. Und der Vormittag, der wurde auch live gestreamt. Es wurde nicht die gesamte Synode gestreamt, aber eben dieser Teil. Und ich glaube, es waren teilweise über 100 Leute da, die da live zugeguckt haben. Fand ich auf jeden Fall gut. Das zeigt, da gibt es ein hohes Interesse. Und das ist natürlich wichtig, dass sowas auch der Allgemeinheit zugänglich gemacht wird.
Es gab auch einen sehr interessanten Chat. Also man kann da bei YouTube ja in den Live-Chat Sachen reinschreiben. Da hat es auch sehr viele Kommentare gegeben.
Angefangen hat das Ganze mit einem Monolog von Jens Lehmann, dem Präsident des Landeskirchenamtes. Er hat dargelegt, wie viele wichtige, tolle Sachen er alles gemacht hat in der letzten Zeit und dass es richtig vorangeht. Ja, würde ich mal sagen.
Ja, was soll man anderes sagen, außer ja.
Danach kam sein persönlicher Referent zu Wort. Sein persönlicher Referent, das ist Martin Hauger. Der wurde schon auf der letzten Synode angekündigt, oder es wurde angekündigt, dass Herr Lehmann einen persönlichen Referenten bekommen soll, der insbesondere für das Thema sexualisierte Gewalt zuständig sein soll. Und der hatte jetzt die Möglichkeit, da zu sprechen. Der hat ein paar interessante Sachen gesagt. Und das können wir uns ja mal anhören und dazu ein bisschen was sagen. Versetzt euch bitte nach Jericho vor etwa 2000 Jahren. Es ist wahrscheinlich sehr warm gewesen. Die Casinos aus den 1990er Jahren standen noch nicht. Und alles voller Kamele und Palmen, denke ich mal. Ich war nicht dabei.
Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es 4-fach zurückzahlen. Der erste Teil dieses Zitats macht deutlich, dass es hier um mehr als nur um Schadensersatz geht. Bei näherer Betrachtung werden in dieser Geschichte Dimensionen von Anerkennung anschaulich, die über die wichtige Frage einer Geldzahlung als Wiedergutmachung hinausgehen. Die Verantwortung, die Zachäus übernimmt, ist größer als seine Verfehlung.
Und hier noch ein weiterer Teil.
Dass wir in der Kirche nicht von Schmerzensgeld oder Schadensersatz sprechen, sondern von Anerkennungsleistungen, macht schließlich auch deutlich, dass zwischen dem erlittenen Leid und einer Geldzahlung eine Asymmetrie bleibt.
Ja,
das ist ein Unterschied zur Zachäus-Geschichte, wo ein materieller Schaden tatsächlich durch eine finanzielle Zahlung ausgeglichen wird.
Ja, schön wär's hier.
Sodass sich hier leichter eine Relation
herstellen lässt. Wir haben auch materielle Schäden.
Das Vierfache, sagt Zachäus.
Oh, das Vierfache,
immerhin.
Fänd ich gut.
Es war schon immer so, dass der Zins auf Schulden höher war als der Zins auf Guthaben.
Ah. Oh, liebe Landeskirche.
Ich will an dieser Stelle nicht auf die schwierige Frage der Höhe von Anerkennungsleistungen.
Was? Das wäre doch interessant.
Ich möchte hier nur auf einen wichtigen Unterschied zur zivilrechtlichen Klage auf Schadensersatz kurz hinweisen. Bei der Klage geht es nicht um Anerkennung, sondern um den Rechtsanspruch des Klägers, den der Beklagte nicht anerkennen muss, aber in jedem Fall zahlen muss.
Ja, weil der Richter oder die Richterin
die
das anerkennt durch ein Urteil.
Die folgt, und das Recht derer, die dieses Unrecht erlitten haben, liegen auf verschiedener Ebene und lassen sich nicht gegeneinander verrechnen.
Hä?
Der Unterschied zwischen denen, die Anerkennung verweigert haben, und denen, denen sie verweigert wurde, bleibt bestehen.
Ich hab's auch nicht verstanden.
Auch ethisch und moralisch.
Nee.
Was meint ihr?
Auch das ist eine Frage der Anerkennung. Darüber nachzudenken, was in der Konsequenz das auch für die Möglichkeit der Verständigung, um nicht von Versöhnung zu sprechen, bedeutet, wäre
What?
Ein eigener Vortrag.
What? Moment mal, mach mal Pause hier. Weil, was hat er da? Er will in der Konsequenz irgendwie, Versöhnung? Ich verstehe es nicht. Also will er doch eine Versöhnung? Sollen wir uns jetzt mit denen versöhnen, die uns missbraucht haben? Sollen das die Betroffenen tun? Was sagt er hier? Ich verstehe es nicht. Hast du das verstanden? Was soll die Versöhnung?
Also, wir müssen da bei den Basics anfangen. Warst du mal in Jericho?
Ich war noch nicht in Jericho.
Ich war schon mal in Jericho. Und da steht ein Baum, der ist 2000 Jahre alt, sagt man. Steht auch ein Schild davor. Und da hat Zachäus drauf gesessen. Dieser Zöllner, der die Leute
abkassiert hat. Der sich versteckt hat.
Genau. Und der hat dann irgendwann Jesus gesehen und dachte dann, das ist ja viel geiler, als Geld zu nehmen, den Leuten Geld zu geben. Und dann wollte er den Leuten die Hälfte von dem geben, was er hatte.
Das wäre ja mal cool. Stell dir mal vor, die Kirche würde die Hälfte von dem, was sie hat, von den Liegenschaften, von den Staatsleistungen, von den Kirchensteuern geben. Wow.
Und den er zu viel abgenommen hat, also zu viel Steuern einkassiert hat, ja, also wenn du, keine Ahnung, 10 Schekel zahlen musste und er hat 12 genommen, dann will er denen das Vierfache zurückbezahlen, also 40 Schekel. Davon kann man schon fast 2 Falafel essen. Auf jeden Fall sagt Hauger, Zachäus geht über die Verantwortung hinaus, die er hat, den Schaden wieder gut zu machen. Er tut mehr. Das finde ich erstmal eine super Sache. Aber genau das ist ja, was die Kirche nicht macht. Es ist ja nicht so, dass die Kirche sagt, oh, was hast du für einen Schaden? Wir legen mal ein bisschen was drauf, sondern die Kirche sagt, wir geben dir, wozu wir Lust haben. Und dazu schreiben wir Anerkennung drauf. Und das finden wir besonders toll. Und das war's dann.
Ja, also ich kriege es manchmal gar nicht mehr hin, was die sich verdrehen. Also er philosophiert da ja auch die ganze Zeit über Anerkennung rum und warum das keine Entschädigung ist und so. Also seien wir doch mal ganz ehrlich, klare Sache, warum sagen sie nicht Entschädigung? Weil das ein rechtlicher Begriff ist, der auch eine gewisse rechtliche Verortung hat, eine Bedeutung hat. Anerkennung haben die sich ausgedacht, um nicht wirklich anzuerkennen, dass sie mit Schuld tragen. Darum benutzen sie das. Nicht, weil sie so großzügig sind, uns anzuerkennen. Fühlst du dich anerkannt, Jakob? Fühlst du dich anerkannt?
Kein Stück.
Ja.
Kein Stück. Jetzt kommt Frau Rinne und die reagiert darauf.
Ich möchte kurz auf Ihren Beitrag eingehen, Herr Hauger. Ich bin weder Zachäus noch Jesus. Ich finde den Vergleich, ehrlich gesagt, etwas schwierig. Ich habe vielleicht die Gedanken nicht verstanden. Mir ist auch nach wie vor unklar, wer ist wir und wer ist uns in Ihrem Redebeitrag. Und ich hätte mir anderes gewünscht.
Applaus.
Applaus. Aber echt.
Jetzt kommt Frau Köhler, die ist auch Synodale und die hat auch noch mal was dazu zu sagen.
Weil wir haben eben schon drüber gesprochen, ein bisschen Thema verfehlt. Ne? Also so ein theologischer Vortrag ist sicherlich irgendwann mal am richtigen Platz. Aber in diesem Fall, glaube ich, weiß ich auch nicht, ob er die Menschen, die betroffen sind, irgendwie erreicht hat.
Da ist der persönliche Referent von Dr. Jens Lehmann, dem Präsidenten des Landeskirchenamtes, der eine Stelle hat, wo er sich hauptsächlich um das Thema sexualisierte Gewalt kümmern soll. Und dann redet der sowas. Anstatt über das Thema zu reden, anstatt die Probleme zu benennen, anstatt Butter bei die Fische. Ja?
Aber der Hauger, der muss man halt auch bedenken, der ist halt Pastor, ne? Der ist halt Pastor, ja. Jetzt kommt Frau Kowalski, die fasst so ein bisschen die Kritik von Betroffenen zusammen.
Kritisiert wurde auch nochmal, dass es hier mitunter zu akademisch gesprochen wird, wie so ein theologischer Vortrag gehalten wird, Herr Hauger. Sie haben es schon gehört, auch das wurde von den Betroffenen nochmal kritisch angefragt.
Also der Herr Hauger, der war ja vorher schon einmal persönlicher Referent von Annette Kurschus.
Erfolgsgeschichte.
Ja, die ist ja zurückgetreten wegen, war das wegen irgendwas Missbrauch? Ich weiß es gar nicht mehr. Häufig ist ja so, dass persönliche Referenten relativ tief in der Arbeit ihrer Vorgesetzten drinstecken.
Ja.
Aber das, wie gesagt, da habe ich natürlich gar keine Informationen zu.
Da wird so viel Geld in so eine Stelle gesteckt. Also was, keine Ahnung, wie viel so eine Stelle im Jahr kostet. Ja? Also das kostet unendlich viel. Also es wird ja auch viel mit Kirchensteuern argumentiert. Ja, also dass man, was weiß ich, Betroffenen nicht 5.000 Euro mehr zahlen kann oder sowas, ja.
Er lebt halt da in seiner Theologiewelt, aber er scheint sich in der Zeit, in der er jetzt im Amt ist, noch nicht mit Bedürfnissen von Betroffenen auseinandergesetzt zu haben.
Wo kommen Betroffene vor in dem, was er sagt? Wo kommen Betroffene vor? An keiner einzigen Stelle. Also ich spüre da gar nichts. In meiner Einschätzung muss man jetzt gar nicht über Zachäus reden, sondern man kann einfach mal sagen, ich bin jetzt seit so und so vielen Monaten im Amt. Das und das, an den Stellen habe ich mich mit Betroffenen ausgetauscht. Das und das habe ich von Betroffenen gelernt. Und das sind die Prioritäten. Und wir haben die und die Pläne entwickelt, um mal da was zuzumachen. Das wäre doch was. Da würde man hören, das wäre transparent. Man kann doch einfach mal darstellen, wirklich, was ist eigentlich passiert im letzten Jahr, wenn man als persönlicher Referent des Präsidenten des Landeskirchenamtes insbesondere und vor allem für dieses Thema eingestellt wurde. Denn das wurde ja letztes Jahr auf der Landessynode gesagt, oder? Korrigier mich.
Das war ganz genau so. Was für uns natürlich ganz, ganz wichtig war, war, dass wir eine Antwort bekommen auf unsere Eingabe bei der letzten Synode. Bei der letzten Synode haben wir eingegeben, liebe Synode, wir haben hier festgestellt, auf der EKD-Synode wurde der Forum-Maßnahmenplan beschlossen mit 12 Punkten, in dem alle 46 Empfehlungen der Forumstudie enthalten sein sollen. Haben wir uns das angeguckt und gesehen, upsi, da fehlen ja 19 und viele andere sind auch nicht vollständig enthalten. Und das haben wir an die Synode gegeben. Das wurde leider nicht vorgelesen, aber man hat zumindest gesagt, dass man das allen Synodalen vorher noch vor der Sitzung ausgeteilt hätte. Also ausgedruckt und ausgeteilt. Super, prima. Und Herr Lehmann, der hat darauf geantwortet, da in der Synode direkt ist darauf eingegangen und das hören wir uns jetzt nochmal an, dass wir nochmal wieder da reinkommen, was da genau los war.
Dann haben wir noch die Maßnahmen. In dieser E-Mail ist auch dargelegt worden, dass eine Reihe von Maßnahmen bei den 12-Punkte-Maßnahmen der EKD nicht übernommen worden sind oder nicht berücksichtigt worden sind. Hierzu kann ich sagen, wir prüfen natürlich alle Maßnahmen und wir sind frei als Hannoversche Landeskirche, auch die Maßnahmen und Empfehlungen umzusetzen, die nicht in den 12 Maßnahmen der EKD enthalten sind. Also wir können auch das überprüfen und werden das auch tun.
Also das ist das, was Dr. Jens Lehmann auf der Herbstsynode gesagt hat, als Vertuschung beenden diese Fragen gestellt hat.
Ich hätte ja eigentlich gedacht, bevor man als Landeskirche Hannovers bei der EKD-Synode da irgendwo zustimmt, hat man das schon geprüft. Aber es ist natürlich angemessen zu sagen, okay, jetzt wo wir diesen Hinweis bekommen haben, gehen wir der Sache nach. Und wir hatten in der Mail sogar genau reingeschrieben, welche Empfehlungen nicht enthalten sind, ne? dass es auch einfacher ist, das direkt zu finden.
Jetzt ist doch sicherlich was passiert. Ist ja ein halbes Jahr her.
Also ein halbes Jahr lang ist nichts passiert. Wir haben uns sehr gewundert, dass gar nichts gekommen ist. Aber ich habe dann irgendwie so nach 3-4 Monaten gedacht, naja, dann wird es wahrscheinlich in der Synode vorkommen. Und man wird uns das jetzt nicht persönlich schreiben, sondern in der Synode wird man das sagen. Kam nicht. Daraufhin, ich habe schon damit gerechnet, hatten wir dann ja nochmal eine neue Eingabe gemacht an die Synode und mal erzählt, was wir davon halten. Und das hören wir uns jetzt an. Und das wurde vorgelesen von dem Herrn Jans mit TZ, dem Anwalt des Publikums.
Erstes Thema, Herbstsynode 2024. Bei der Herbstsynode 2024 hat Vertuschung Beenden darauf hingewiesen, dass im Forum Maßnahmenplan mindestens 19 der 46 Empfehlungen der Forumstudie nicht enthalten sind. Der Präsident des Landeskirchenamtes der Landeskirche Hannover hatte daraufhin vor der Synode mitgeteilt, dass die Landeskirche Hannover den Forum-Maßnahmenplan genau prüfen werde und darin frei sei, Maßnahmen zu beschließen, die über die Maßnahmen des Forum-Maßnahmenplans hinausgegangen sind. Erste Frage: Wie ist das Ergebnis der genauen Prüfung, die Jens Lehmann angekündigt hat? Zweite Frage: Beabsichtigt die Landeskirche Hannover Maßnahmen, die über die Maßnahmen des EKD-Maßnahmenplans hinausgehen, zu beschließen? Dritte Frage: Hat sich die Landessynode mit der Eingabe von Vertuschung Beenden befasst? Vierte Frage: Aus welchem Grund wurde auf die Eingabe von Vertuschung Beenden nicht geantwortet?
Ja, systematische Fragen, die da gestellt wurden. Das finde ich mal so, was ist jetzt hier eigentlich los? Da hatte ja Herr Lehmann was zugesagt und kann man mal gucken, wie ist so der Stand, ne?
Ja, ist leider nichts gekommen. Und insofern fand ich, waren das sehr angemessene Nachfragen, die wir da jetzt eingebracht haben. Und Herr Lehmann ist, ja, ich würde jetzt nicht sagen, darauf eingegangen, aber er hat was dazu gesagt. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Dann war gefragt worden, wie ist eigentlich der Stand in der Hannoverschen Landeskirche in Bezug auf den Maßnahmenplan der EKD. Dazu kann ich sagen, in der Forumstudie waren 46 Maßnahmen empfohlen worden, 12 Maßnahmen. In 12 Maßnahmen ist das zusammengegossen worden bei der letzten EKD-Synode. Ich kann hier nur beispielhaft sagen, wo wir stehen, zum Beispiel bei der Maßnahme 3, Aufarbeitung, haben wir einen guten Weg gefunden, finde ich, im Landeskirchenamt. Wir haben sehr genaue Regelungen geschaffen, dass die Fachstelle eigenverantwortlich Aufarbeitungsmaßnahmen anregen kann.
Das ist seine Antwort.
Seine Antwort ist, ich bescheinige uns, dass wir sehr gut in der Aufarbeitung sind. Das ist die Frage ist, 19 Maßnahmen sind nicht umgesetzt. Was macht die Hannoversche Landeskirche? Mhm. Und die Antwort ist, ich sage, dass wir Aufarbeitung gut machen. Gut, das ist natürlich interessant. Ich sage, dass wir das gut machen. Ich finde, so sollten wir das insgesamt machen. Ich finde auch zum Beispiel so Chirurgen und Chirurginnen, also Ärztinnen und Ärzte, sollten auch so eine Selbstevaluation haben jetzt irgendwie am Ende des Studiums. So, und sollten sagen, ja, ich kann Hirnchirurgie machen, das kann ich super. Finde ich unbedingt, sollte man wirklich alleine selber beurteilen, wie das ist. Das ist gut. Finde ich top, finde ich sehr fortschrittlich. Selbsteinschätzung, 2 Daumen hoch.
Es geht jetzt noch ein bisschen so weiter, dass er auf einige Maßnahmen eingeht, die angeblich gerade umgesetzt werden. Aber er geht halt überhaupt gar nicht auf die Frage ein. Und das hat mich ein bisschen geärgert und da habe ich gedacht, na, Herr Jans, Sie haben hier eine E-Mail-Adresse, ich schreibe nochmal kurz was, vielleicht können Sie das nochmal vorlesen. Und das hat er auch gemacht, das fand ich wirklich sehr toll und das hören wir uns jetzt mal an.
Vertuschung Beenden merkt an, dass Herr Lehmann in seiner Ausführung nicht auf die Eingabe eingegangen ist. Es wurde gefragt, was mit den 19 Punkten aus der Forumstudie ist, die nicht im Forum Maßnahmenplanung Berücksichtigung gefunden haben. Was hat die genaue Prüfung ergeben? Warum wurde Vertuschung Beenden nicht geantwortet? Wird die Landeskirche Hannover Maßnahmen erlassen, die über die Maßnahmen des Maßnahmenplans hinausgehen? Also das wären nochmal so die 3 Fragen, die da waren.
Ja, sehr gut. Das hat mich sehr gefreut, als ich das dann im Stream gesehen habe, weil ich natürlich auch gedacht hatte, Herr Lehmann beantwortet die Frage ja gar nicht.
Nee.
Und dann dachte ich jetzt, super, dann beantwortet er sie jetzt mal.
Ja, und besonders ärgerlich finde ich ja, dass er das selber angekündigt hat, das genau zu prüfen.
Ja.
Das hat er ja tatsächlich angekündigt und ich glaube, ein halbes Jahr ist er angemessen. Naja, der Herr Lehmann ist dann tatsächlich nochmal nach vorne gekommen, hat nochmal was dazu gesagt. Das hören wir uns jetzt an.
Ich möchte gerne noch auf 2 Rückmeldungen eingehen. Einmal von der Initiative Vertuschung beenden. Ich bedauere, dass ich offenbar nicht ganz das getroffen habe, was nachgefragt worden war. Ich habe beispielhaft die Maßnahmen aus der EKD aufgenommen und gezeigt, wo wir stehen. Was ich jetzt machen kann, ist anbieten, dass wir nochmal außerhalb der Synode ins Gespräch gehen. Also wenn Sie von Vertuschung beenden und ich nochmal zusammenkommen könnten und wir nochmal genau abgleichen könnten, was die Frage genau ist und wo wir stehen, dann wäre ich sehr dankbar. Ich glaube, das Plenum wäre jetzt hier zu groß dafür. Also mein Angebot, oder ich komme auch gerne auf Sie zu, wir sind sogar auch im Kontakt. Also insofern wäre das Angebot, dass wir das außerhalb klären.
Herr Lehmann, wenn Sie unseren Podcast jetzt hier hören, dann haben Sie eine genaue Zusammenfassung der Chronologie dieser ganzen Anfragen und der Antworten darauf. Es wäre sehr schön, wenn Sie die Einladung, die seit längerer Zeit im Raum steht, wahrnehmen würden und als Gast zu uns in den Podcast kommen würden. Wir würden gerne mit Ihnen darüber sprechen, was mit den 19 Empfehlungen aus der Forumstudie ist, die leider nicht im EKD-Maßnahmenplan enthalten sind. Das wäre wirklich toll, weil dann haben auch andere Betroffene was davon. Wenn wir das jetzt mit Ihnen irgendwie regeln, ja, oder das per Mail oder irgendwie in einem Zoom-Gespräch machen, dann ist das ganz toll für Sie und ganz toll für uns. Aber das geht ja eigentlich alle an.
Klar, Herr Lehmann, kommen Sie in den Podcast. Wir reden gerne mit Ihnen. Ich finde es echt interessant, dass er sagt, er will die Frage nochmal klären. Wieso will er die Frage nochmal klären? Also wenn er die Frage schon beim ersten Mal nicht verstanden hat. Also er hat ja in der Herbstsynode gesagt, wir werden das prüfen. Das heißt, er hat die Frage verstanden. Er muss die Frage nicht klären. Er muss sie nur beantworten. Er hat gesagt, dass das geprüft wird. Dann möchte ich das Ergebnis der Prüfung haben.
Was ist das Ergebnis der Prüfung?
Was ist das Ergebnis der Prüfung? Und was, wie will die Hannoversche Landeskirche damit umgehen? Ich glaube, das kann ein promovierter Jurist verstehen, diese Frage. Ich glaube das. Ich habe Vertrauen. Ich habe Vertrauen, dass die Frage verständlich ist.
Allgemein war es ja ein großes Thema, dass Betroffene Rederecht eingefordert haben. Und das war schon bei der Synode vor einem Jahr in Loccum der Fall. Das war bei der Herbstsynode der Fall und das war jetzt der Fall. Bei der Herbstsynode ist das, ja, ich sag mal, in die Hose gegangen. Da hat man den Herrn Kluck als Anwalt des Publikums hingestellt und der hat sehr selektiv sich überlegt, was er vortragen will und was nicht. Dieses Mal ist es so, dass ich sagen würde, die beiden haben die Anliegen vernünftig rübergebracht.
Ja.
Also das haben sie angemessen gemacht, da kann ich nichts daran aussetzen.
Also aus meiner Perspektive auch, muss ich sagen, fand ich auch.
Das haben die gut gemacht. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es natürlich nochmal etwas anderes gewesen wäre, wenn die Leute selber hätten sprechen können, was bisher immer abgelehnt wurde. Der Herr Jans zum Beispiel, der hat zum Thema auch direkt am Anfang nochmal was gesagt und das fand ich ganz interessant, weil er auch eine ganz andere Rolle hatte. Wir hören uns das mal an.
Ich mache das gerne, dass ich hier dafür spreche, aber ich möchte es doch als Externe auch sagen, ich persönlich frage mich schon, warum Betroffene nicht selber hier sprechen. Ich bin in der Verfasstheit nicht so vertraut, aber es ist so, ich mache es jetzt gerne, aber vielleicht kann das der erste Schritt sein. Ich würde Ihnen auch gleich sozusagen zumuten, noch ein bisschen länger zu zögern, weil ich 3 Positionen, Briefe, wie auch immer habe, die ich Ihnen vorlesen möchte und auch an der Stelle einfach Wort für Wort, sodass es in der Form rüberkommt, wie es geschrieben ist und nicht irgendwie verklausuliert oder transformiert oder so. Das dauert einen kleinen Moment, aber es ist auch ein Teil der Anerkennung, dem zuzuhören und auch den verschiedenen Spielarten der Wahrnehmung sozusagen nachzugehen, weil möglicherweise die Betroffenen auch unterschiedlich betroffen sind. Ein zweiter Schritt könnte sein, vielleicht das nächste Mal den Betroffenen selber auch Raum einzuräumen, um hier zu sprechen, um ihre Positionen authentisch darzulegen.
Ja, ist ja gar nicht so schwierig, ne? Guck mal, der Herr Jans, 2. Mal, glaube ich, auf der Synode. Der kann den Mund aufmachen, der kann eine Position vertreten, der kann argumentieren. Wow.
Er sagt, es ist eine Form von Anerkennung, den Betroffenen auch zuzuhören. Wenn wir jetzt auf Zachäus kommen oder auf Jericho oder sonst irgendwo hin, das wäre Anerkennung.
Genau, das wäre auch eine Form von Anerkennung für diejenigen, die das wünschen.
Ja. Und dazu gehört vielleicht auch, dass man sich dann mal 1 oder 2 Betroffene anhört, die vielleicht nicht so genau vorbereitet haben, was sie sagen wollen und wo vielleicht auch nicht ganz genau verständlich ist, was die rüberbringen. Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu, den Respekt zu zollen und zu sagen, wir möchten das verstehen, was ihr sagt. Und wir hören uns das an und wenn wir es nicht verstanden haben, dann fragen wir nach und die erzählen uns das, bis wir es verstanden haben, weil uns ist es wichtig, was ihr zu sagen habt.
Ich weiß nicht genau, was die Ängste sind, aber ich glaube, dass es sozusagen die Angst geben könnte, dass es sehr emotional wird. Das wird dann immer gerne auf die Betroffenen geschoben. Was ist, wenn dann da jemand weint oder so? Ja gut, ich meine, dann weint die Person halt. Also ich meine, das ist doch ein Raum voller SeelsorgerInnen. Also ich meine, das ist doch das, was sie sich immer auf die Fahne schreiben.
Geh mal auf eine Beerdigung, ja? Also
ja, also Weinen und Schmerzen, die gehören einfach dazu zu manchen Sachen. Also ich vermute ja eher, dass die Angst dahinter ist, dass zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt da gewesen wärst und Herr Lehmann diese Sachen erzählt hätte, dann hättest du ja persönlich sagen können, Herr Lehmann, aber Sie haben doch meine Frage noch immer nicht beantwortet. Also man hätte einfach direkt reagieren können, weil die Synodalen, die kriegen ja immer nur was Gefiltertes. Die wissen ja nicht, was wir mit der Fachstelle erleben. Die wissen nicht, wer mal wieder nicht geantwortet hat und wie mal wieder mit Betroffenen umgegangen wurde. Die hören halt nur, dass Herr Lehmann sagt, es gibt Verfahren. Aber da sind halt keine Betroffenen, die sagen, hä, wir wissen gar nicht, dass es Verfahren gibt. Wo können wir die denn einsehen? Und wenn sich nicht an die gehalten wird, gibt es dann eigentlich eine Beschwerdestelle? Was mache ich denn, wenn sich an das Verfahren nicht gehalten wird? Das ist ja alles, das wäre dann möglich. Also dann könnte man einfach über die Sache auch sachlich diskutieren. Die Gefahr wäre bloß, dass dann manche, man kann es sagen, Erklärungen seitens von Verantwortungsträgern oder Ausflüchte, kann man das vielleicht auch nennen, seitens Verantwortungsträgern, nicht mehr so im Raum stehen bleiben und es dann nicht mehr so bequem ist zu sagen, ja, nee, das machen die schon alle richtig da im Landeskirchenamt.
Herr Kraro, das ist ein Superintendent aus Buxtehude, glaube ich. Der hat einen Wortbeitrag dazu abgegeben.
Und trotzdem bin ich noch ziemlich betroffen von dem, was wir vorhin gehört haben. Vielen Dank an Lisa Meyer, an dieses Schreiben. Wir waren im letzten Jahr in Loccum und hatten verschiedene Betroffene zu Gast, die uns in kleinen Gruppen erzählt haben. Und das, was sie ausgedrückt hat, dass wir uns unsicher fühlten, gehemmt waren an vielen Stellen mit diesem Thema. Ich glaube, das können wir nicht von uns weisen. So war das. Die Formen waren unterschiedlich. Im Nachgang nach der Synode im letzten Jahr waren auch die Wünsche von Betroffenen, wie Kommunikation weitergeführt werden sollte, sehr unterschiedlich. Ich bin jetzt aber an einem Punkt und ich sage das einfach mal, also ich sehe alle Schwierigkeiten, die da sind, aber ich glaube, wir können nichts verlieren, wenn wir die Kommunikation direkter gestalten. Die Wünsche, die wir vorhin gehört haben, gehen alle in die Richtung, es muss ein Rederecht vor dieser Synode haben.
Da war Applaus zu hören am Ende, ne?
Ja, ja. Ich glaube, er hat vielen aus dem Herzen gesprochen.
Er hat sich dann aber wieder hingesetzt und ich habe gedacht, ja, toll, das war's jetzt. Also ist ja toll, wenn das einer fordert, aber super, da wird nichts passieren. Kurze Zeit später ist er wieder aufgestanden und hat sich nochmal zu Wort gemeldet.
Herr Präsident, hohe Synode, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Betroffene, ich möchte inhaltlich gar nichts mehr hinzufügen. Ich möchte das, was ich vorhin vorgetragen habe, nur noch einmal als einen Antrag einbringen. Nach Rücksprache mit Mitgliedern aus dem Präsidium stelle ich den folgenden Antrag. Die Landessynode wolle beschließen, das Präsidium wird gebeten, im Rahmen der Herbstsynode 2025 Betroffenen ein direktes Rederecht vor der Landessynode zu ermöglichen. Begründung, wir stellen fest, eine Kommunikation auf Augenhöhe haben wir bisher auf dem Wege so nicht geschaffen. Da müssen wir einfach uns entwickeln. Und gut ist eben, wenn das dann zeitig auch mit Vorlauf geplant wird, sodass das gut eingetaktet wird. Das wird nicht einfach, aber ich glaube, wir brauchen das. Vielen Dank.
Da hat sich das ganz schon etwas verbindlicher angehört. Und es hieß ja immer, ja, das geht ja gar nicht. Das geht, man kann ja Betroffene gar nicht. Das, weil die Regeln und Strukturen und so Synode ist ja ganz kompliziert. Das geht alles gar nicht. Wir hören dazu jetzt Herrn Kanngießer, das ist der Präsident der Synode, der sich auch immer gegen Betroffene in der Synode ausgesprochen hat, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist ja nun ein Antrag gestellt worden, darauf muss er reagieren.
Jetzt zum dritten Antrag, das ist der Antrag von Herrn Dr. Krarup. Da geht es um die Frage, inwieweit Betroffenen direktes Rederecht auf der Herbstsynode 2025 ermöglicht werden kann und noch Aussprachebedarf zu diesem Antrag. Das ist kein Wortmeldung, dann stimmen wir darüber ab. Und schließen die Abstimmung, sehen uns das Ergebnis an. 50 Ja-Stimmen, einigen Nein-Stimmen und einigen Enthaltungen mit großer Mehrheit so angenommen. Vielen Dank.
Ach, geht doch. Komisch, das hat gar nicht so lange gedauert.
Für die Herbstsynode 2025 übrigens, ne? Also das ist jetzt einmal, dürfen dann Betroffene da erstmal vielleicht reden. So, das muss man auch nochmal sagen, dass der Antrag konkret für einen Termin ist und nicht etwa regelmäßig, wenn es um das Thema geht. So, es ist ein erster Schritt, es ist ein zögerlicher Schritt, es ist auch ein Schritt, wo man wirklich sich fragen muss, was ist das Problem? Auf der EKD-Synode im November 2019 in Dresden hat ja bereits eine Betroffene gesprochen. Das war Kerstin Klaus, die damals noch nicht unabhängige Beauftragte war, sondern im Betroffenenrat bei dem damaligen UBSKM. Und die hat da durchaus gesprochen. Und auf der EKD-Synode haben ja auch Betroffene vom Beteiligungsforum gesprochen. Und letztes Jahr hat auch Nancy Janz gesprochen. Also das ist ja nicht, man wusste schon, das geht. Aber es wurde jetzt doch so vehement gefordert, dass die Nein-Stimmen nicht ausgereicht haben. Ich weiß nicht, warum Herr Kanngießer geseufzt hat, aber ich fand es sehr lustig an der Stelle. Vielleicht hat er einfach gerade schlecht Luft gekriegt. Aber es wirkte doch ein bisschen so, als ob ihm das schwer über die Lippen ginge, dass es diese Abstimmung gibt.
Was ich sehr interessant finde, der Herr Krarup, das ist der Einzige, der in irgendeiner Form mit einem Antrag auf Eingaben von Betroffenen reagiert hat. Das ist sonst überhaupt gar nicht passiert. Und ich finde, das war jetzt einfach mal ein ganz schönes Beispiel. Deswegen fand ich es auch mal ganz interessant, das jetzt mal in voller Länge sich anzuhören. So schwer war es doch gar nicht.
Naja, und selbst wenn es schwer ist und wenn man Mut braucht, also ich muss dazu immer wieder sagen, wir sind doch in der protestantischen Kirche, die sich genau dafür, das ist doch eigentlich das Selbstverständnis, dass man aufsteht und das Richtige tut. Ja, also das ist eigentlich das, was man immer sagt, warum man protestantisch ist, woher dieser Begriff kommt, weil man dafür protestiert. Ja, und wieso, da kann man mal von seinem Stuhl aufstehen und einen Antrag formulieren. Die können doch auch für andere Sachen Anträge formulieren. Also super, Herr Krarup, finde ich gut.
Auf jeden Fall, richtig gut.
Ehrenmann in Buxtehude oder falls wir es falsch uns gemerkt haben, wo auch immer Sie sind. Und gute Sache.
Ich bin gespannt, wie man das dort ausformulieren wird. Was ich jetzt wirklich sehr, sehr hoffe, ist, dass die Verantwortlichen, die Leute, die bisher immer auf den Synoden sprechen wollten, kontaktieren werden und fragen werden, wie stellst du dir das vor? Was würdest du gerne machen? Wie viel Zeit brauchst du, dass man nämlich jetzt sich nicht irgendetwas ausdenkt, sondern mal guckt, was wollen die Leute und wie können wir denen das ermöglichen? Man wird nicht alles ermöglichen können, das ist auch vollkommen in Ordnung so. Aber es wäre aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man jetzt auf die Betroffenen eingeht und hört, die bisher da Interesse dran hatten. Und ich denke, da kann richtig was draus werden. Und es gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit, habe ich mir auch gerade erst so ausgedacht, die Leute, die jetzt vielleicht gar nicht so einen weiten Anreiseweg machen können oder wollen, kleines Video, zack, spielt man 3 Minuten Video ab. Voll cool.
Das kann auch für manche so sein, dass die gar nicht dahin wollen.
Auch gut.
Also weil sie das auch vielleicht überfordern würde oder so. Und da gibt es viele Möglichkeiten.
Ich hoffe, dass es da nicht zu viele Beschränkungen geben wird, die man jetzt im Nachhinein einbauen wird.
Und dass man natürlich sagt, einmal reicht auch nicht.
Das kann auch nicht reichen, weil es gibt immer Sachen, die sich verändern werden und andere Schwerpunkte, die dazukommen. Aber es ist sinnvoll und ich glaube, die ganze Zeit, die immer diese Anwälte da reden, das ist ja auch Zeit, die weg ist. Ich glaube, wenn man den Betroffenen kurz und knackig ein bisschen Zeit gibt, dann ist das vielleicht auch nochmal prägnanter.
Es war halt die Möglichkeit, da irgendwie über Zachäus zu reden. Ziemlich lange.
Oh ja.
Und dann kann man, also in der Zeit hätten mindestens 3 Betroffene sprechen können.
Oh, ich habe hier eine kleine Unterbrechung. Moment, das ist jetzt wichtiger.
Die Glocke ruft uns zum Mittagsgebet. Das Mittagsgebet mit unserem synodalen Forscher Meitert.
Guter Gott, mach uns unruhig, wenn wir uns im sicheren Hafen bereits am Ziel wähnen, weil wir allzu dicht am Ufer entlang segelten. Rüttle uns auf, o Herr, damit wir kühner werden und uns hinauswagen auf das weite Meer, wo uns die Stürme deiner Allmacht offenbaren, wo wir mit schwindender Sicht auf das Ufer die Sterne aufleuchten sehen. Im Namen dessen, der die Horizonte unserer Hoffnungen weit hinausgeschoben und die Beherzten aufgefordert hat, ihm zu folgen. Amen.
Das war jetzt etwas schneller abgespielt und es waren auch nur einige Ausschnitte aus dem Gebet.
Das ganze Thema am Vormittag war sexualisierte Gewalt und Betroffene. Also da kommt jetzt das Gebet, was ja eigentlich irgendwie so ein Kern dieser ganzen Religion ist, wo man eben mit Gott redet und seine Bitten und Wünsche an Gott richtet, wo man definiert, wo man steht, wo man hin möchte. Und das ist dann wenn wir zu bequem sind, weil unsere Träume erfüllt sind und weil wir im sicheren Hafen sind. Also da denke ich nur so, Leute, da sind Betroffene draußen, die sagen, sie suchen seit 60, 70 Jahren den sicheren Hafen. Ja, die wollen Ruhe, die wollen erfüllte Träume. Und ich finde es total unpassend. Aber gut, ich bin da auch nicht drin. Vielleicht muss man auch so hyperallgemeine Gebete sprechen, die du in jede Situation reinhauen kannst. Aber ich finde, es wäre eine Chance gewesen, sich damit auseinanderzusetzen, was das bedeutet. Man hätte doch sagen können, lieber Gott, das, was ich von den Betroffenen gehört habe, bewegt mich in meinem Herzen. Bitte gib mir die Kraft, mich damit auseinanderzusetzen. Gib mir die Einsicht, zu erkennen, was ich selber dazu beitragen kann. Gib mir einen Abstand zu der Kirche, die ich liebe, um zu sehen, wo sie falsch geht, damit ich hier so handeln kann, wie ich mir sicher bin, dass du es dir von mir wünschst. Das hätte man auch sagen können.
Vielleicht dürfen ja auf der Herbstsynode Betroffene beten, dann werde ich dich vorschlagen. Es gab von Betroffenen ja im Allgemeinen sehr viel Kritik an dem Umgang der Kirche mit dem Thema und auch mit den Personen an sich. Und die Frau Kowalski, die hat die Eingaben so ein bisschen zusammengefasst. Und da gibt es einen Ausschnitt, den finde ich eigentlich sehr beeindruckend, weil der die wichtigsten Punkte einfach mal auf den Punkt bringt. Und den hören wir uns jetzt auch mal an.
Anfrage an die Haltung der Synodalen und Umgang mit betroffenen Personen. Die bisherigen Gespräche wurden von vielen betroffenen Personen als problematisch erachtet. Die grundlegende Haltung von ihnen als Synodalen wurde als eher distanziert, kühl und abwehrend wahrgenommen. Und betroffene Personen machen die Erfahrung von Stigmatisierung und reduziert werden auf den Status als betroffene Person, auch von vielen Unsicherheiten auf ihren Seiten, auch in Bezug auf das Sprechen über sexualisierte Gewalt. Es ist auch bei vielen von ihnen nicht klar, ob sie wirklich eine betroffenenorientierte Haltung haben oder am Ende nicht doch Institutionsschutz betreiben. Das zeigt sich nach Auffassung einiger Personen auch daran, wie mit Kritik an Leitungspersonen umgegangen wird und ob es auch hier den Willen gibt, aufzuarbeiten oder ob es letztlich darum geht, sich das Thema vom Leib zu halten. Es wird von Erfahrungen des Kontaktabbruchs, Ghostings, berichtet, bei denen Mails unbeantwortet bleiben und es letztendlich so scheint, als ginge es vor allen Dingen darum, möglichst den Kontakt zu reduzieren. Es wird wahrgenommen, dass viele von ihnen Hemmungen haben, über das Thema sexualisierte Gewalt zu sprechen, und daran schließt sich die Frage an, ob es nicht auch so etwas wie Schulungen für Synodale geben sollte, in denen die Sprechfähigkeit und Sensibilität in den Themenbereichen sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch und Traumata gestärkt werden. Es wird auch beobachtet, dass es keinen langfristigen Umgang mit den Eingaben gibt, die hier an die Synode gemacht werden. Und daran schließt sich die Frage an, was denn eigentlich die langfristige Strategie in Bezug auf den Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt und den Anliegen von Betroffenen ist und wann diese entwickelt wird.
Sehr gut, das hat sie wirklich gut zusammengefasst. Und es sind Top-Eingaben, also da haben wirklich die Leute, also wir wissen ja gar nicht, wer sich alles gemeldet hat irgendwie, ja. Aber das sind einfach richtig gute Sachen.
Ich denke, das zeigt einfach nochmal, wie wichtig es ist, dass Synodale von Betroffenen informiert werden. Denn leider informieren sie sich scheinbar nicht selber. Ich meine, uns hat auch keiner aus der Synode angerufen und gesagt, hier, wir haben da und da im Ausschuss irgendwas vor, da hätten wir mal eine Frage, könnt ihr uns dazu mal eine Stellungnahme abgeben? Hat ja auch keiner gemacht bei uns.
Hat auch niemand auf der Plattform Bene mal gesagt, hier, ich bin von der Landessynode, weil die gibt es jetzt ja auch schon seit Oktober und man könnte da auch Fragen stellen.
Aber da kommt nichts. Also das Interesse von den Synodalen an sich ist scheinbar eher gering und deswegen ist es wichtig, dass wir als Betroffene dort vortragen, wie es denn wirklich ist. Ich habe es schon häufiger gesagt, ich glaube nicht, dass die Synodalen annähernd wissen, wie es tatsächlich aussieht, wenn Betroffene Hilfe suchen, wenn Betroffene ein Anliegen haben,
ja,
wie mit ihnen umgegangen wird, beziehungsweise wie nicht mit ihnen umgegangen wird. Und wie schön das alles nach innen in der Kirche aussehen mag, aber nach außen hin zu den Betroffenen, da läuft häufig gar nichts. Und das, was läuft, ist häufig sehr, sehr belastend für die Betroffenen. Und zwar nicht aufgrund des Themas, sondern aufgrund des Umgangs, des unmenschlichen Umgangs durch die Kirche mit den Betroffenen. Deswegen müssen wir da dranbleiben. Und die Erfahrung haben wir ja gerade gemacht, dass zum Beispiel Herr Krarup da auch durch die Eingaben, die wir gemacht haben. Ich denke, da können wir alle Betroffenen, die da reden wollen, und das sind nicht nur wir, das sind sehr viele andere auch, da können wir wirklich sagen, da haben wir was erreicht. Da haben wir wirklich erreicht, dass deswegen jemand einen Antrag gestellt hat und der entsprechend da so abgestimmt wurde. Das ist wirklich unser Verdienst und da müssen wir dranbleiben. Das ist die einzige Form, wie sich da was verändert. Von alleine gar nicht, überhaupt nicht.
Ich kann dir in allem, was du sagst, 100% zustimmen. Und ein Gedanke, den ich noch hatte, war, wenn man sich mit PR auseinandersetzt, dann lernt man sehr schnell, dass ein ganz wichtiger Teil von PR die Kommunikation nach innen ist. Weil du brauchst Leute, die hinter dir stehen in deiner Organisation, um nach außen gut zu wirken. Ja, also wenn dein Kirchenvolk oder deine Synodalen dir sagen, nach außen kommunizieren, nee, das läuft hier nicht, dann hast du ein echtes Problem. Das heißt, du musst richtig viel Energie auf die Kommunikation nach innen setzen. Und ich glaube, das muss man sich klar machen, dass diese Landessynode, das, was dort kommuniziert wird, ein Teil dieser PR auch ist. Und bislang haben die Synodalen das noch nicht so richtig verstanden, meiner Meinung nach. Das ist meine Interpretation, vielleicht liege ich falsch, aber dass es hier nicht darum geht, die Dinge so darzustellen, wie sie sind, sondern so darzustellen, dass die Synodalen zufrieden sind und die Kirche nicht so viel Ärger hat. Und dann gibt es lauter Scheindebatten, wo man die Leute mit beschäftigen kann.
Was mir aufgefallen ist, dass ganz häufig Frau D. gelobt wurde. Frau D., das ist wichtig, das ist die Leiterin der Fachstelle der Landeskirche Hannovers. Und die ist, ich glaube, etwa seit einem Jahr, ja, nicht ganz, irgendwie so.
Nicht ganz, ja.
Ist sie die Leiterin. Und sie wurde ganz häufig erwähnt, dass die Zusammenarbeit ganz toll ist und alles super. Und Frau D. war auch da auf der Synode. Und sie hat auch was gesagt, ich habe das ein bisschen zusammengeschnitten. Also das ist nicht so in dem Zusammenhang, wie wir das jetzt hören.
Guten Morgen. Zunächst zur Fachstelle. Ein Großteil ist auch heute hier, sitzt dort hinten, alle mit gelben Namensschildern und freut sich, wenn sie ansprechen, sollten sie ein Anliegen haben.
Genau, und das, finde ich, zeigt ein bisschen, was das Problem ist. Ich glaube, dass diese Leute von der Fachstelle, die da mit anderen Namensschildern stehen, wirklich bereitstehen und wenn da einer hinkommen würde und sagen würde, mir hat gerade der Synodale XY an den Hintern gefasst, dass die sich ernsthaft gut um diese Person kümmern würden. Das glaube ich sofort. Ist gar keine Frage.
Jo.
Hundertprozentig. Also ganz dabei. Die würden sie sofort machen. Aber scheinbar hält man es für wichtiger, die ganze Armee von Fachstellenleuten da auf der Synode antanzen zu lassen und denen bunte Namensschilder zu geben, als dass die Leute in der Fachstelle mal ihre E-Mails beantworten. Und zum Beispiel die E-Mails, die Betroffene geschickt haben.
Naja, was heißt, man hält es für wichtiger? Das ist ja, glaube ich, das, wo ich sage, das geht um interne Kommunikation. Und also wenn ich jetzt als Synodale wüsste, da wird die Fachstelle aufgebaut. Ja, das ist ja so, die Fachstelle ist massiv aufgebaut worden. Dann denke ich doch, super, die nehmen Geld in die Hand, das kostet richtig viel Geld, die machen was, das sind qualifizierte Leute. Das würde ich denken. Und das würde ich erstmal sozusagen zurecht denken, weil ich habe ja gar keine Gelegenheit zu erfahren, wie das Betroffenen geht, wie Betroffene die Arbeit der Fachstelle einschätzen. Und Jakob, auch du und ich, wir haben einen begrenzten Blick. Bei uns kommen lauter Leute an, die relativ unzufrieden sind, die total unzufrieden sind oder die in Teilen unzufrieden sind.
Oder die sich gar nicht erst trauen, da Kontakt aufzunehmen, ganz genau.
Es kommen bei uns nicht die Leute an, die sagen, ey, hat alles super geklappt mit der Fachstelle. Also, weil die kann es ja auch geben. Aber die melden sich nicht bei uns.
Und die wollen scheinbar auch nicht auf einer Synode sprechen oder machen da auch keine Eingaben. Weil es hätten ja auch genauso gut Leute, und das gab es nicht, Eingaben machen können. Ich bin euch so dankbar. Das ist alles so toll hier. Ihr macht das so professionell. Ihr behandelt mich so gut. Gab es nicht.
Ja gut, aber vielleicht sind die auch nicht auf die Idee gekommen, weil die haben halt kein Problem. Also haben sie auch nicht das Gefühl, dass sie was sagen müssen. Was kann man denn machen, um rauszufinden, wie zufrieden die Betroffenen, für die das Ganze ja eingerichtet wurde und sehr, sehr, sehr viel Geld kostet, wie zufrieden die sind? Da würde ich ja immer sagen, man kann mal Feedback-Instrumente nutzen. Man kann mal eine Evaluierung machen, vielleicht auch durch eine externe Stelle, wäre super, weil durch die eigene Stelle ist immer ein bisschen schwierig. Und dann kann man den Synodalen berichten. Also Synodale, wenn ihr das hier hört, bitte beantragt doch mal, dass es eine externe Evaluation der Arbeit der Fachstelle gibt. Und zwar nicht damit Jakob und ich und andere Recht haben, sondern damit wir wirklich ein Bild haben, wie zufrieden sind die Betroffenen mit der Arbeit der Fachstelle. Und das muss extern sein und es muss sichergestellt werden, dass auch alle Betroffenen befragt werden, ja, also die das wollen, weil die Fachstelle nämlich auch nur sehr punktuell bislang mit Betroffenen zusammenarbeitet. Also da müsste man was sich ausdenken und das wäre wirklich eine Top-Aufgabe, weil das ist das, was die Landeskirche, die Führungsriege der Landeskirche, euch immer wieder auf dem Silbertablett serviert, dass diese Fachstelle so toll ist. Wir haben eine andere Meinung. Wie gesagt, es kann auch sein, dass es positivere Meinungen gibt. Das wäre doch einfach mal total gut, das zu erheben. Und dann kann man die Fachstelle feiern, wenn man sagt, den meisten Betroffenen ist damit gut geholfen, die fühlen sich gut behandelt, die finden das super und bei den anderen gucken wir mal, wie wir die Probleme in Zukunft lösen können.
Ich denke, es ist wichtig zu unterscheiden, dass die Fachstelle ja zwei Arbeitsfelder im Prinzip hat. Einmal das nach innen in der Kirche und da scheint die Rückmeldung sehr gut zu sein.
Mhm. So Präventionsschulungen und sowas.
Ganz
ne?
Genau. Oder ich sag mal, Pastorin XY in sonst wo hat einen Fall sexualisierter Gewalt in der Gemeinde und weiß gar nicht, was sie tun soll. Dann ruft sie in der Fachstelle an und die sagen ihr, mach das und das und das. Das kann sein, dass das richtig, richtig gut läuft. Dass das zum Beispiel vor 2 Jahren überhaupt gar nicht lief. Das kann sein, das weiß ich nicht.
Ja,
und
ja.
Das ist schön. Das ist die Arbeit der Fachstelle nach innen. Und die ist gut und wichtig. Das sollen die machen. Und das ist toll, da ganz viel Geld reinstecken. Der andere Punkt ist das nach außen. Nach außen zu den Betroffenen. Und aus meiner Sicht ist das hundertprozentig klar, dass das extern laufen muss. Komplett, gar nicht. Die externe Anbieter. Nur dann kann sichergestellt werden, dass das vernünftig läuft. Und das ist das, was nicht läuft. Und wenn wir uns in der Synode melden, sagen, es läuft nicht, dann meinen wir nicht den kirchlichen nach innen Teil. Das können wir gar nicht beurteilen. Sondern wir meinen den Teil, der bei uns nicht ankommt oder schlecht ankommt.
Also was du jetzt mit extern meintest, ich meinte, das müsste extern evaluiert werden. Aber wir sagen ja auch, es muss einfach eine unabhängige externe Fachstelle geben, die zwar finanziert ist durch die Landeskirche Hannovers, aber vollkommen unabhängig arbeitet. Also dort muss man keine Kirchenmitgliedschaft haben, um dort zu arbeiten. Man ist nicht bei der Kirche angestellt. Der berufliche Werdegang ist nicht abhängig von der Kirche und so weiter und so fort.
Ja, ein wichtiges Thema waren ja die erneuten Rücktrittsforderungen gegenüber Ralf Meister. In der letzten Folge haben wir das relativ ausführlich gemacht, aber kurz können wir nochmal erklären, worum es ging. Nancy Janz. Nancy Janz ist Sprecherin der Betroffenen im EKD-Gremium Beteiligungsforum. Und sie hat den Rücktritt des Landesbischofs gefordert und war damit nicht die Erste. Das hat der Sprecher auch schon gefordert. Das haben wir auch schon im letzten Jahr gefordert, haben auch schon andere im letzten Jahr gefordert. Das Interessante ist, dass sie vor einem Jahr auf der Synode gesprochen hat und den Landesbischof Ralf Meister in Schutz genommen hat und gesagt, nee, Rücktritt ist nicht nötig, der lernt noch, alles gut. Und da hat sich jetzt eine klare andere Meinung zu bekommen. Und ich glaube, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, das war der Punkt, dass er nicht auf einem Gottesdienst, den sie mitgestaltet hat, auf dem Kirchentag aufgetaucht ist. Und was hier wirklich sehr interessant ist, dass die Kirche es scheinbar hinbekommen hat, diese ganze Diskussion und Debatte um die Verfehlung von Ralf Meister nur zu fokussieren auf, er ist nicht zu einem Gottesdienst gegangen.
Ja.
Und dafür hat er sich entschuldigt, gesagt, ja, das war dumm, da nicht hinzugehen. Und damit ist das Thema durch. Aber das war nicht der Punkt von Frau Janz.
Nee.
Sondern der Punkt von Frau Janz war, er hat es innerhalb des letzten Jahres einfach nicht gebracht. Die Kritik, die von vielen anderen, die auch schon im letzten Jahr den Rücktritt gefordert haben, die ist ja nicht die gleiche geblieben, sondern hat sich auch erneuert und ist nochmal darauf eingegangen, was alles nicht gelaufen ist. Das heißt, es geht überhaupt gar nicht nur um einen Gottesdienst, wo Herr Ralf Meister nicht war, sondern es geht unter anderem um einen Gottesdienst, aber um ganz, ganz viele andere Punkte. Und die Kritik, die es dort auch von anderen Betroffenen gab, die wollen wir uns hier nochmal anhören. Zum Beispiel von der Initiative Vertuschung beenden. Vorgelesen von Herrn Janz mit TZ, Anwalt des Publikums.
Ralf Meister hat innerhalb des letzten Jahres unter Beweis gestellt, dass er kein Interesse an dem Thema Missbrauch hat. Die Situation für Betroffene in der Landeskirche Hannovers hat sich innerhalb der letzten Jahre verschlechtert. Ein Kulturwandel ist für viele Betroffene nicht erkennbar.
Und dann gibt es noch einen Beitrag von Kerstin Krebs. Und sie geht da auch drauf ein. Auch auf den Kulturwandel, finde ich auch sehr interessant.
Seit unserer damaligen Rücktrittsforderung vor der Synode in Loccum, Juni 24, hatten sich aus meiner persönlichen Sicht das Verhalten von Ihnen, sehr geehrter Herr Landesbischof Ralf Meister, nicht sichtbar gewandelt, gar im Sinne eines Kulturwandels.
Und dann gibt es noch einen Brief von der betroffenen Lisa Meyer. Lisa Meyer ist Betroffene und der Fall, aus dem sie kommt, das ist der Fall in Ösede, wozu es auch eine Aufarbeitungsstudie gegeben hat. Und sie hat im März 2024 eigentlich als erste groß und laut den Rücktritt vom Landesbischof gefordert. Und ich würde auch sagen, das war auch bis heute eigentlich der Punkt, der ihn am meisten zum Wackeln gebracht hat. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Sie hat einen sehr langen, auch sehr, sehr guten Brief geschrieben, der auch vorgelesen würde. Wir nehmen den nicht komplett hier rein, würde ich aber jedem empfehlen, nachzuhören. Wir packen den Link ja unten rein. Aber ich habe hier einen Ausschnitt raus, der auch nochmal deutlich macht, warum Lisa Meyer der Meinung ist, dass er zurücktreten muss und wie sie sich eigentlich mit der Situation fühlt.
Und deswegen bin ich heute nicht bei Ihnen. Wozu auch? Öffentlich sprechen dürfen weder ich noch andere Betroffene. Und selbst wenn, es lohnte den Einsatz, den gewaltigen Kraftaufwand und die Mühe nicht. Denn entweder hören Sie nicht richtig zu oder aber Ihre Herzen sind nur bedingt aufnahmefähig oder sogar verschlossen. Anders kann ich mir Ihr Verhalten bzw. Ihr Nichtverhalten nicht erklären. Wie gesagt, mir fehlen dazu scheinbar wirklich die richtigen Worte, die Worte über den Augenblick hinaus in Ihrem Gedächtnis bleiben und Ihre Herzen nachhaltig zu berühren. Die Worte, die Sie dazu bewegen, über Ihre Lippenbekenntnisse hinaus aktiv zu werden und sich nachdrücklich und sicht- und hörbar an die Seite der Betroffenen zu stellen. Nicht zuletzt deswegen erneuere ich meine Rücktrittsforderung vom März 2024 gegenüber Herrn Landesbischof Meister noch einmal. Treten Sie zurück und machen Sie Platz für diejenigen, die vielleicht wirklich etwas verändern und verbessern wollen und können.
Jetzt haben wir ja einige Betroffene gehört, die deutlich gemacht haben, läuft nicht so. Und das waren ja auch durchaus Leute, die das nicht zum ersten Mal gemacht haben. Und was ich wirklich sehr bezeichnend fand, ist, dass auf alle Beiträge von Betroffenen zum Thema Rücktritt von Ralf Meister überhaupt gar nicht eingegangen wurde.
Ja.
Von niemandem.
Nee.
Und angemessen wäre es natürlich gewesen, wenn sich Ralf Meister dahingestellt hätte und irgendwas gesagt hätte oder vielleicht zurückgetreten wäre. Aber auch Synodale haben sich nicht dahingestellt und gesagt, ist ja ein bisschen doof, wie es hier läuft, Herr Meister. Vielleicht müssen wir da mal einen Antrag machen, dass wir irgendwie mal gucken, wie das hier so weitergeht oder so. Ja. Ist nicht passiert. Da wurde gar nicht drauf eingegangen und das wurde einfach wegignoriert. Ich habe mitbekommen, dass am Tag vorher es wohl Thema war und man darüber diskutiert hat, wie war das denn jetzt da mit dem Gottesdienst und Nancy Jans und Ralf Meister da Rede und Antwort stehen musste, sollte, stand. Das war aber nicht live im Stream für die Öffentlichkeit, sondern das war da in der Synode nur. Und das war halt nur das Thema dieser Gottesdienst. Das wurde praktisch abgefrühstückt, bevor am Tag darauf ganz viel neue Kritik von Betroffenen kam. Und dann hat man es scheinbar nicht mehr für nötig befunden, darauf noch in irgendeiner Form einzugehen.
Weißt du, was ich gedacht habe? Also mir ist es wirklich sehr nachgegangen, weil ich habe ja gesagt, ich musste los aus dem, also im Livestream, ne? Also weil ich einen sehr wichtigen Termin hatte. Und ich habe wirklich gedacht, also das war nämlich während, also irgendwie oder kurz nachdem der Brief von Lisa Meyer verlesen worden war und dann noch andere was gesagt hatten, dachte ich, jetzt muss doch was passieren in der Synode. Jetzt muss was passieren. Das ist doch der Hammer, was jetzt da gerade vorgetragen wurde. Und dann bin ich wiedergekommen und habe dann so den Livestream noch weitergeguckt und habe gedacht, es gibt ja gar keine Reaktion da drauf. Und das geht mir jetzt seit 2 Tagen nach. Und ich habe gedacht, das ist total krass, weil es das wiederholt, was so vielen von uns Betroffenen passiert ist. Wir sagen, es gibt einen Missstand, ja, so wie wir gesagt haben, der Pastor verhält sich nicht richtig, der Diakon verhält sich nicht richtig. Das ist irgendwie komisch. Und wie wird darauf reagiert? Da wird gesagt, wieso, der ist doch nett. Der hat das nur einmal so gemacht und das hat er gemacht, weil. Und jetzt ignoriere ich das mal weiter und wir gehen weiter im Text. Es wiederholt sich genau das, was wir in den Kirchengemeinden erlebt haben. Und also zumindest, was ich erlebt habe, ich glaube, was du erlebt hast, was so viele erlebt haben. Da wird, sagt eine Kirche, wir müssen sprechfähig werden über sexualisierte Gewalt. Und was denken Sie denn, was Sprechfähigkeit ist? Das bedeutet auch, darüber zu reden, dass Betroffene den Rücktritt des Landesbischofs fordern. Ja, es geht nicht nur darum, da hat mich jemand angefasst an meinem Hoden, an meiner Vulva, an irgendwas, ja, was, wovor die Leute vielleicht Angst haben, darüber zu reden, ja, sondern es geht auch darum zu sagen, hier gibt es offensichtlich Verantwortungsdiffusion, Kopf in den Sand stecken, hier wird vertuscht oder vielleicht wollen wir es nicht Vertuschung nennen, aber auf jeden Fall wird die Aufgabe nicht erkannt und Betroffene sagen, das ist nicht in Ordnung und wir ignorieren es und wenn wir es ignorieren, was sagen wir den Betroffenen denn? Das Schweigen ist ja lauter als tausend Worte und das sagt, dieses Schweigen sagt, das ist egal, was ihr sagt. Wir glauben euch nicht. Es ist egal, was ihr sagt. Das ist gerade in der Synode passiert. Und das ist das, was mich total schockiert. Die wollen redefähig werden und sie schweigen.
Ralf Meister hat gesagt, er sieht in den Rücktrittsforderungen keine neue Qualität im Verhältnis zum letzten Jahr. Das kann sein, dass er darin keine neue Qualität sieht. Aber es geht da gerade auch nicht darum, was er sieht, sondern es geht darum, dass sehr viele Betroffene darin scheinbar eine andere Qualität sehen. Und man muss ja nicht unbedingt unsere Meinung sofort übernehmen, aber es wäre nett, wenn man darüber diskutieren würde.
Genau, es geht ja nicht mal darum, dass, aha, jetzt sagen immer mehr Betroffene, dass er zurücktreten soll, aber die Synodalen nehmen das offensichtlich so hin, dass das auf einen Punkt reduziert wird, dass er nicht beim Gottesdienst war. Ja, also das ist ja das, wo niemand sagt, aber Moment mal, Nancy Janz hat ganz andere Punkte gesagt. Und dann gibt es noch die und die und die Argumente. Was ist denn damit? Wo ist da die Diskussionskultur? Die Forumstudie hat gesagt, es gibt einen Harmoniezwang. Ich finde, dieser Harmoniezwang wird gerade alle, die das hören in der evangelischen Kirche, das ist der Harmoniezwang, der gemeint ist. Genau das, weil ihr nicht über den Elefanten im Raum sprecht. Ja, sondern ihr redet darüber, weiß ich nicht, wie schön geputzt die Fenster sind. Aber ihr redet nicht über den Elefanten im Raum. Und das ist der Harmoniezwang. Und wenn ihr einen Kulturwandel wollt, dann redet darüber. Das heißt nicht, dass ihr das so entscheiden müsst, wie wir das gut finden würden. Ja? Das heißt nicht, dass ihr finden müsst, dass Meister zurücktritt. Aber bitte führt die Debatte und sagt, warum ihr die Stimmen der Betroffenen ignoriert. Vielleicht habt ihr gute Gründe. Ich glaube es nicht. Aber vielleicht habt ihr sie. Erzählt sie uns doch mal. Diskutiert. Ihr seid die Kirche des Wortes. Diskutiert, Leute. Macht den Mund auf.
Und fragt uns, wenn ihr es nicht versteht, wenn ihr das nicht nachvollziehen könnt, warum wir so eine drastische Maßnahme fordern. Fragt doch nach. Es gibt genügend bekannte Leute, die man da erreichen kann. Alle Leute, die da Mails hingeschickt haben. Könnte man sich jetzt bei Kowalski und Janz melden, sagen, können sie das weiterleiten? Das wäre überhaupt gar kein Problem. Man erreicht die Leute. Ja, es gibt uns, wir haben viel Kontakte, es gibt andere, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir stehen gerne zur Verfügung, um darüber zu sprechen, wenn sich denn jemand findet, der mit uns reden will.
Ja.
Es gab noch eine Kleinigkeit, die wurde ganz schön gefeiert, fand ich. Ich fand die gar nicht so krass, aber wir hören uns das mal an. Da wurde nämlich noch was abgestimmt.
Dann kommen wir zum Antrag. Zweitens, die Landessynode unterstützt grundsätzlich das Ziel der Einführung einer gewählten Vertretung für von sexualisierter Gewalt betroffenen Personen in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.
Das kam aus dem Rechtsausschuss.
Wortmeldung gab es ja vorher auch nicht, deshalb gehe ich davon aus, jetzt hier auch nicht. Stimmen wir ab, wer diesem Antrag zustimmen möchte? Gegenstimmen? Enthaltung? Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung ist der Antrag so angenommen.
Also erstmal finde ich, klingt das wie eine relativ große Sache und ist im Prinzip auch genau das, was wir auch immer gefordert haben. Eine demokratisch gewählte Beteiligung von Betroffenen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt haben. Weil jetzt haben wir etwas, was sich die Kirche da selber hingesetzt hat. Und das haben wir auf der letzten Synode gefordert. Genau das, damit hat sich scheinbar der Rechtsausschuss befasst.
Ja.
Das ist wirklich gut. Und im Rechtsausschuss haben wir auch gesagt, ja, da gibt es auch Sachen, die man noch regeln muss. Wer ist wahlberechtigt? Zum Beispiel wichtige Frage, gar keine, ja, ganz, ganz wichtig. Es gibt nur ein kleines Problem und deswegen ist das dann doch nicht so ein großer Erfolg aus meiner Sicht.
Ich vermute, es gibt mehr als nur ein kleines Problem, aber leg mal los.
Die Synode jetzt hat ja nur beschlossen, dass es da ein Interesse gibt, aber nicht, dass das kommen wird. Denn die nächste Synode, also die nächste Legislaturperiode sozusagen, wird sich dann befassen oder nicht befassen und irgendwas entscheiden oder nicht entscheiden. Es ist also überhaupt nichts passiert, außer dass man gesagt hat, ah, das wäre schön, wenn die nächste Synode da mal was machen würde. Das heißt, ja, es ist eine Aufmerksamkeit fürs Thema da, das ist gut und richtig, aber es ist noch nicht so, dass das sicher ist. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt.
Also ich mache mir auch wirklich große Sorgen, weil ich das immer so mitkriege, dass sie sich dann was ausdenken, was gut aussieht, aber was vielleicht nicht wirklich gut gemacht ist. Aber darüber können wir dann reden, wenn das kommt. Aber das ist total meine Skepsis dabei, dass das wieder dann so komisch eingeführt wird, dass es dann doch nicht wirklich das ist, was uns vorwärts bringen würde.
Was ich gut finde, ist, es soll etwas für die gesamte Landeskirche Hannovers sein. Also nicht nur für die Synode, so ein Synodenbeirat, Dingsbums, sondern für die gesamte Landeskirche. Und das wäre absolut gut und richtig, damit sich die Landeskirche eben auch emanzipieren kann von EKD oder Konföderationskram, dass sie einfach sagen können, wir haben hier Betroffene als Ansprechpartner, da können wir hingehen und sagen, hier, wir haben eine Frage, was haltet ihr davon? Die können dazu was sagen. Und die sind, ja, repräsentativ eben für die Betroffenen in der Landeskirche Hannovers. Das ist so im Großen und Ganzen die Synode gewesen. Es gab natürlich noch mehr Themen, die wir hier nicht alle behandeln können. Also mein Gesamteindruck von der Synode ist, ich bin sehr enttäuscht.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob da Unwissenheit oder Feigheit hintersteckt.
Mhm. Bequemlichkeit.
Es gibt kleine Bewegungen, die mich teilweise auch überrascht haben, aber das ist noch sehr labil alles. Und es ist schade, dass es nicht mehr von diesen kleinen Bewegungen gab. Mhm. Dann hätte es mehr davon gegeben, hätte es, glaube ich, den Laden etwas aufgewühlt. Und dann hätte man vielleicht davon sprechen können, hier bewegt sich etwas in einem größeren Maße. Hier kommt etwas in Gange. Das ist nicht der Fall.
Nee, es wirkt jetzt nicht so. Also ich meine, man weiß natürlich nicht, was jetzt so die inneren Prozesse bei irgendwelchen Leuten sind, aber sichtbar geworden für Betroffene ist da wirklich nicht viel. Und ich finde es einfach erschütternd. Habe ich das jetzt schon gesagt in dieser Folge? Aber das Nancy Janz, die hat letztes Jahr vor der Synode gestanden. Die hat da ihre persönliche Geschichte erzählt und alle waren total berührt. Und diese Person, die wirklich hinter der Kirche steht, formuliert die Kritik am Landesbischof. Ja, und dass keiner bewegt sich aus den Sitzen. Was ist da los? Was ist da los, Leute? Ist euch das egal, was Nancy Janz da erzählt hat? Zählt das für euch überhaupt nicht? Ihr seid ein bisschen so der Pharao im Exodus, würde ich sagen.
Wir haben was bewegt. Das kann man ganz klar sagen. Wir Betroffene, damit meine ich nicht nur Vertuschung beenden, sondern auch viele andere, die sich engagiert haben und das hoffentlich auch weiter tun werden. Die Synodalen tragen als Parlamentarier der Kirche sozusagen ja die Verantwortung für den Laden. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass sie sich bewusst darüber sind, dass die Zukunft der Kirche ganz, ganz stark von ihrer Glaubwürdigkeit abhängen wird. Und das, was aktuell läuft, das trägt nicht zur Glaubwürdigkeit bei. Und jetzt kann man sagen, ja, aber wir machen doch so viel. Ja. Aber die Zahl der Leute, die noch in der Kirche sind, die sinkt. Und die sinkt stark. Und es heißt, wir müssen was dagegen tun, wir müssen die Leute wieder gewinnen und so weiter und so fort. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel die Leute zu halten. Oder auch Leute dazu zu animieren, die vielleicht der Kirche fern sind, zu sagen, da kann ich mein Kind mit gutem Gewissen parken. Aber so sägt ihr euch letztendlich den Ast ab, auf dem ihr sitzt, liebe Synodale.
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen und wir bedanken uns wieder mal bei allen, die uns bis hierhin zugehört haben.